HR Info. Netzwelt.
Das Weihnachtsgeschäft im Onlinehandel hat wieder, ja, so richtig gebrummt. Es gab Rekordumsätze und die Rabattschlacht hat getobt und es gab eine Überraschung. Der Platzhirsch Amazon schwächelt nämlich und gleichzeitig versuchen immer mehr Online-Portale, das Geschäftsmodell von Amazon mit seinem Marketplace zu kopieren. Was steckt da eigentlich dahinter und welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus für die Händler und für uns, die Kunden, die wir im Internet ordentlich einkaufen? Das wollen wir heute herausfinden in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Der Händlerbund mit Sitz in Leipzig ist ein E-Commerce-Netzwerk. Er betreut rund 80.000 Online-Präsenzen von Händlern in Deutschland und in Europa. Und Franziska Ulbricht ist die Sprecherin des Händlerbundes. Frau Ulbricht, als ich Ihre Weihnachtsstudie zum Onlinehandel 2019 gelesen habe, da war ich ein bisschen überrascht. Wir als Kunde sind es ja gewohnt, dass der Platzhirsch Amazon ordentlich abräumt, dass es immer Zuwächse gegeben hat in den letzten Jahren. Aber bei Ihrer Studie kam ja was ganz anderes heraus, ne?
Ja, es ist tatsächlich überraschend. Erstmals hat Amazon keine steigenden Zahlen gezeigt. Allerdings muss man sagen, unsere Weihnachtsstudie wird ja unter Online-Händlern durchgeführt. Also die Ergebnisse spiegeln wieder, was die Online-Händler denken. Und die haben in diesem Jahr gesagt, ich setze nicht so sehr auf Amazon, sondern vielleicht auf einen eigenen Shop oder auf andere Marktplätze. Also für uns auch überraschend, aber das ist ganz klar die Meinung der Online-Händler und ich glaube nicht unbedingt die der Kunden. Die sind immer noch sehr begeistert von dem bequemen Service.
Also ist das, kann man sagen, die Erklärung dafür, dass Amazon schwächelt, dass manche Händler gesagt haben, nee, ich ziehe mich da zurück?
Ja, also Amazon ist der größte Marktplatz der Welt, hat also eine, man muss sagen, eine Übermacht und die stört die Händler manchmal. Das heißt, es ist eine große Abhängigkeit von dem Marktplatz und da kann es passieren, dass wer sich nicht an die Spielregeln hält, der findet am nächsten Tag ein geschlossenes Konto vor und das nervt die Online-Händler teilweise und deswegen sagen sie, ich will mich nicht so abhängig machen, der Marktplatz ist mir vielleicht nicht ganz geheuer, ich stelle mich ein bisschen breiter auf.
Jetzt haben wir festgestellt, Amazon hat geschwächelt. Welche Branchen, ja, welche Plattformen haben denn zugelegt und wo hat Amazon im Netz Marktanteile verloren? Kann man das quantifizieren?
Es ist ein bisschen schwierig, auch weil die Marktplätze selbst mit Zahlen geizen. Aber wenn ich mir unsere Studie anschaue, dann ist es auch nicht eBay, die zugelegt haben, auch nicht die eigenen Online-Shops. Es sind ganz klar andere Marktplätze und das sind eher die deutschen Marktplätze. Das heißt, Otto ist beispielsweise auch ein deutscher Online-Marktplatz. Zalando hat sehr zugelegt im Weihnachtsgeschäft und dann gibt es noch viele weitere wie Real, Manomano, das sind alles so Marktplätze und es scheint, als würden die Online-Händler lieber ein bisschen in Deutschland bleiben wollen mit ihren Produkten.
Sie haben ja gesagt, wir kaufen alle immer noch sehr gerne bei Amazon ein, das ist immer noch der Marktführer. Welche Produkte liegen denn da vorne? Was kaufen denn die Kunden am liebsten und gerne im Netz?
Also die klassischen Sortimente sind Bücher, damit hat es in den 90ern angefangen bei Amazon. Gefolgt natürlich Textilien, Schuhe, das sind so die klassischen Sortimente, auch Elektroartikel, IT-Zubehör. Und die Branchen, die jetzt ganz stark kommen, was früher niemand für möglich gehalten hat, das sind Möbel, also sperrige Güter. Auch Lebensmittel, die gekühlt werden müssen, das hat früher keiner gedacht, dass das gehen wird. Und auch Tierbedarf ist in Deutschland ein extrem wachsendes Sortiment.
Also Elektronikartikel gehen immer noch sehr gut. Und ich bin ja ein Nerd, ich glaube ja sowieso daran, dass die meiste Elektronik im Netz gekauft wird. Hat sich das wirklich in den letzten Jahren, Sie haben es gerade erwähnt, mit den Möbeln, also Sperrgüter, grundlegend verändert? Was hat sich da bei den Kunden getan, dass die jetzt plötzlich auf die Idee kommen, nicht mehr ins Möbelhaus, sondern ins Netz zu gehen?
Ja, das stimmt schon. Die Nerds, sage ich mal, oder Technikaffinen bestellen natürlich eher online. Aber was sich gewandelt hat, ist, dass der Onlinehandel durch alle Altersklassen und alle gesellschaftlichen Schichten geht. Jeder liebt den Onlinehandel, der wächst wirklich seit 5-6 Jahren im zweistelligen Prozentbereich. Und gewandelt hat sich das die Akzeptanz in Deutschland, die ja in Übersee schon längst da ist. Das heißt, die Amerikaner bestellen schon längst Kleinigkeiten auch online und das kommt jetzt langsam auch in Deutschland.
Eines der Erfolgsrezepte von Amazon ist der Marketplace. Sie haben das eingangs schon mal erwähnt. Können Sie uns mal erklären, den Hörern mal erklären, wie das eigentlich funktioniert, so ein Marketplace? Was steckt da ökonomisch dahinter?
Amazon hat eine Doppelrolle. Das heißt, Amazon ist einerseits ein Online-Händler, bietet eigene Produkte an und andererseits bietet Amazon seinen Platz, seinen Marktplatz für andere Online-Händler an. Das heißt, sie kommen mit ihren Produkten, nutzen die Plattform, laden die Produkte hoch und dürfen dann über Amazon verkaufen. Und das ist das Marktplatzmodell. Kann man also wirklich vergleichen mit einem Marktplatz, einem Wochenmarkt, wo jeder seinen Stand aufbaut und seine Produkte anbieten kann.
Wie attraktiv ist das denn für einen Online-Händler? Wie attraktiv ist das für Ihre Mitglieder? Und wer verdient dann am Ende am meisten daran?
Also unsere Mitglieder auch lieben natürlich das Modell. Es ist sehr bequem. Die Hürde, online zu verkaufen, wird dadurch sehr gesenkt. Man findet alles, was man braucht zum Verkaufen, kann relativ schnell starten. Und das ist sehr beliebt. Es gibt natürlich ein Provisionsmodell. Je mehr der Händler verkauft, desto mehr hat auch der Marktplatz davon. Aber die Händler profitieren vor allem von der Reichweite und der Bekanntheit. Einen eigenen Online-Shop aufzubauen ist viel aufwendiger und in der großen Masse der Internetangebote sehr schwer.
Jetzt ist ja im Netz so ein regelrechtes Marketplace-Fieber ausgebrochen, kann man glaube ich sagen. Die Supermarktkette Real, Sie haben sie schon erwähnt, hat mit ihrem Marktplatz den Umsatz im letzten Jahr verdoppelt. Die Lebensmittelkette Rewe öffnet ihren E-Commerce-Auftritt für Sortimente von externen Händlern. Ist das ein neues Erfolgsrezept im Netz?
Schon, das gibt es schon eine Weile, aber auch in Deutschland setzt sich das immer mehr durch. Es ist einfach für Händler sehr bequem, weil sie eben leicht starten können, wie gesagt. Und für Kunden ist es zwar egal, ob sie in einem Online-Shop kaufen oder auf einem Marktplatz, sie finden den einfach leichter, weil Marktplätze in der Regel bekannter sind und größer und das ganze Marketing eben über den großen Anbieter läuft.
Was raten Sie denn Ihren Mitgliedern im E-Commerce-Verband? Mitmachen oder lieber dann doch auf den eigenen Shop im Netz setzen? Denn ein Teil des Umsatzes geht ja eben dann an den Anbieter des Marketplace.
Wir raten ganz klar beides. Also stellen Sie sich auf mehrere Beine. Wir sagen, Marktplätze nutzen, aber nebenbei auch den eigenen Online-Shop aufbauen ist eine gute Sache. Man nennt das Multi-Channel, also mehrere Kanäle bespielen. Denn es kann ganz schnell vorbei sein mit dem Marktplatz, wenn man da eben gesperrt wird, weil man aus Versehen vielleicht einen Fehler begangen hat. Und so ist man abgesichert. Man hat einfach das Risiko auf mehrere Seiten gestreut. Und es macht auch Spaß, verschiedene Kanäle auszuprobieren und zu schauen, wie die Kunden eben reagieren.
Wie ist das denn de jure für den Kunden, wenn es ein Problem gibt, also wenn zum Beispiel ein Produkt defekt ankommt oder wenn ich als Kunde sage, nee, will ich nicht haben, ich nutze mein 14-tägiges Rückgaberecht. Wer ist denn da eigentlich die Jure im Obligo? Ist es der Betreiber des Marktplatzes oder derjenige, der auf dem Marktplatz seine Produkte anbietet?
Das ist unterschiedlich. Klar ist, der Kunde hat in Deutschland sehr viele komfortable Rechte, also das Widerrufsrecht ist einzigartig. Und da braucht sich kein Kunde Gedanken machen, egal ob er auf dem Marktplatz bestellt oder im Online-Shop. Er hat da immer gute Möglichkeiten, auch seine Produkte wieder zurückzuschicken oder vielleicht zu reklamieren. Es ist unterschiedlich, ob nun der Marktplatz direkt kontaktiert wird bei Problemen oder der Händler. Das kann man sich vorher anschauen, sollte man sich auch informieren und das ist ganz variabel geregelt.
Sollte der Kunde also in die AGBs mal hineinschauen, aber wir wissen ja, die wenigsten tun das. Amazon ist ein Generalist. Bisweilen habe ich, muss ich sagen, als Kunde wirklich ein Problem, in diesem Wust aus Produkten das zu finden, wonach ich eigentlich suche. Könnte das vielleicht ein Erfolgsrezept für den Onlinehandel sein? Besetze Nischen, handle serviceorientiert, koppel dich ab und baue was Eigenes auf, um so eine Nische bekannt zu machen?
Ja, also wenn es darum geht, was soll ich verkaufen, welche Sortimente sind spannend, da ist es sicher eine Strategie zu sagen, ich möchte einen Nischenshop eröffnen und da haben wir wirklich als Händlerbund schon gesehen, was man sich nicht vorstellen kann, von Garnelenshops bis hin zu PKW, die online gehandelt werden. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist sehr spannend und das ist das Schöne am Onlinehandel. Es gibt alles.
IT-Experten sagen ja, das habe ich eingangs schon mal erwähnt, so ein Marketplace aufzubauen, das erfordert viel Geld und enorm viel Know-how. Bleiben dann am Ende vielleicht nur die übrig, die eben dieses Geld und dieses Wissen haben?
Also es ist richtig, es macht sehr viel Arbeit. Zum Glück muss das kein Online-Händler alles selber können. Es gibt zwar viele, die als Einzelkämpfer unterwegs sind und selbstständig arbeiten, allerdings gibt es genauso viele Dienstleister und Agenturen, die da unterstützen. Und wir raten einfach, sich da Hilfe zu holen. Online-Händler, die tendieren dazu, gern alles selbst zu machen. Es kann aber kein Mensch alles wissen und schaffen. Deswegen, es gibt Dienstleister, die man sich da zu Hilfe nehmen kann und das ist auch meine Empfehlung.
Ist das vielleicht sogar am Ende für den Onlinehandel attraktiv? attraktiv, wenn nur ein paar Handvoll Handelsriesen übrig bleiben und sich den Kuchen teilen? Oder wäre es besser, wenn es möglichst viele Marketplaces gibt? Wie schätzen Sie das ein?
Es ist schwierig zu bewerten. Es gab Horrorszenarien vor einigen Jahren, die sagten, es werden alle kleinen Händler sterben und nur noch die großen überleben. Das ist nicht eingetreten. Es gibt immer noch eine große Vielfalt und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich persönlich finde es spannend, wenn es viele Angebote gibt und auch kleine Händler bestehen können. Das wird sich noch zeigen, wie sich da unser freier Markt entwickelt.
Was bedeutet das letztlich für uns Kunden? Ist es für uns wichtig, dass es möglichst breit aufgestellt ist und nicht 2, 3 Platzhirsche den Markt beherrschen?
Ja, aktuell ist es so, es gibt so viele Angebote und für den Kunden heißt das, es ist besonders günstig. Die Auswahl ist riesig und der Kunde hat eigentlich nur die Qual der Wahl. Also der profitiert aktuell noch von dem großen Angebot und auch dem großen Konkurrenzkampf, den es da gibt.
Lassen Sie uns zum Schluss mal auf die generellen Herausforderungen für den Onlinehandel blicken. Womit kämpfen denn Ihre Mitglieder? Ist es nach wie vor die hohe Retourenquote?
Also die Retouren nehmen eigentlich nach meinem Empfinden eher ab, denn die Kunden werden bewusster. Die sind erfahrener mit dem Onlinehandel, bestellen bewusster und schicken auch nicht mehr so viel zurück. Das größte Problem, was der Onlinehandel hat, intern von dem fast keiner weiß, ist ein Abmahnproblem. Also der Konkurrenzkampf ist so groß, dass die Onlinehändler sich wegen rechtlicher Kleinigkeiten immer wieder gegenseitig abmahnen und so versuchen, das Leben schwer zu machen. Das ist eine Besonderheit in Deutschland und die ist so das größte Problem, über das wir oft sprechen müssen. Ja.
Welche rechtlichen Kleinigkeiten sind das denn? Können Sie das mal benennen?
Ja, das beginnt beim Impressum. Da muss eben ein Name genannt sein im Impressum. Dann können das Kommasetzungen sein oder Preisangaben, die nicht transparent genug sind. Also auch Dinge, die der Kunde gar nicht merkt und den Kunden gar nicht beeinflussen, aber die eben nach Gesetz und nach Wettbewerbsrecht sagen, das darfst du nicht. Und da wird gern ganz kleinlich geschaut, um dem Mitbewerber da eins mitzugeben.
Die Datenschutzprobleme spielen da auch eine wichtige und wesentliche Rolle. Ich denke da an die Datenschutzgrundverordnung.
Ist richtig, die hat uns 2018 sehr beschäftigt und auch die hat neue Gründe hervorgebracht, warum man den Konkurrenten abmahnen kann, auf was man achten muss. Die hat aber auch wirklich eine große Sicherheit und Transparenz für die Kunden gebracht. Aber die Händler haben da schon viele Themen auf dem Tisch, die sie bearbeiten müssen und da geht es immer ganz schön rund.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Schwächelt der Platzhirsch Amazon mit seinem Marktplatz? Im Gespräch mit Franziska Ulbricht vom Händlerbund, der rund 80.000 E-Commerce-Online-Händler betreut, haben wir erfahren, dass sich ein Teil der Händler vom Marktplatz Amazon zurückgezogen hat. Maylin Schmelter ist stellvertretende Bereichsleiterin am IFH in Köln. Das IFH ist das Institut für Handelsforschung und es analysiert Konsumentenverhalten und Marktentwicklungen im E-Commerce-Bereich und berät auch unter anderem Online-Händler. Frau Schmelter, die Weihnachtsstudie des Händlerbundes, der rund 80.000 Online-Verkaufsplattformen vertritt, hat gezeigt, dass Amazon auf dem Marketplace Händler verloren hat, rund 12%. Mich hat das sehr überrascht. Sie eigentlich auch?
Also mich überrascht eher, wie man zu der Erkenntnis gelangt ist an der Stelle, weil ich ganz klar sagen muss, dass aktuell noch keine Zahlen hinsichtlich Umsätzen von Amazon für das letzte Quartal 2019 vorliegen. Insofern wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, schon über Umsatzrückgänge zu sprechen. Generell muss man natürlich sagen, Amazon hat in den letzten Jahren und auch im letzten Jahr besonders sehr, sehr hohe Wachstumsraten und Geschwindigkeiten an den Tag gelegt. Es ist natürlich schon so, dass man erstmal schauen muss, ob man diese Geschwindigkeit halten kann, gerade bei der Höhe der Umsätze, die Amazon mittlerweile generell und auch vor allen Dingen auf seinem Marktplatz realisiert. Man sieht natürlich auch, Amazon hat beispielsweise in der Fashion-Branche immer noch ziemlich Schwierigkeiten, sich dort richtig zu etablieren. Die Umsätze beispielsweise dort sind generell natürlich im Vergleich zu denen in beispielsweise anderen Branchen wie Consumer Electronics oder ähnliches noch etwas geringer. Generell würde ich allerdings nicht davon ausgehen, dass Amazon im letzten Quartal 2019 Umsatzrückgänge zu verzeichnen hatte.
Fast die Hälfte des Umsatzes macht Amazon ja mittlerweile nicht mehr mit dem Verkauf von Produkten aus dem eigenen Sortiment, sondern eben mit dem Marktplatz, mit dem Marketplace. Was macht den so attraktiv? Woran liegt das denn?
Ja, der Amazon Marketplace bringt ja eigentlich letztendlich Online-Händler oder Händler generell und den Endkunden zusammen. Attraktiv aus Endkundenperspektive, das sieht man immer wieder, ist natürlich zum einen die hohe Anzahl an verschiedenen Produkten, die hohe Anzahl an der Produktauswahl, die hohe Informationsdichte. Amazon hat mittlerweile schon Google als Produktsuchmaschine beim Endkunden abgelöst. Das heißt, der Endkunde sucht tendenziell eher auf Amazon nach bestimmten Produkten, als dass er das auf Google tut. Das heißt, Amazon und Amazon Marketplace ist aus Konsumentensicht einfach sehr, sehr schnell, sehr einfach, sehr convenient und bündelt natürlich sehr, sehr viele Informationen und auch Kaufmöglichkeiten an einer Stelle. Aus Händlerperspektive muss man natürlich ganz klar sagen, Amazon ist mittlerweile einfach die Schnittstelle zum Kunden. Dadurch, dass es halt eben beim Kunden sehr attraktiv ist, auf Amazon zu suchen und zu kaufen, sind natürlich auch die Händler und die Online-Händler darauf aufmerksam geworden und wollen natürlich diese Möglichkeit, diesen weiteren Kanal, den sie einfach nutzen können, um ihre Produkte zu vertreiben, auch an der Stelle nutzen.
Was verdienen denn die Anbieter daran? Was macht das für Anbieter attraktiv? Was für ein Geschäftsmodell ist das eigentlich?
Also für Anbieter, wie gesagt, ist es halt einfach sehr, sehr attraktiv, diesen weiteren Kanal zu nutzen, neben, ich sag mal, beispielsweise dem stationären Geschäft oder auch dem eigenen Online-Shop bieten natürlich Marktplätze Potenziale für die Schaffung von Neukunden und dementsprechend natürlich auch die Möglichkeit, seine Umsätze und seine Gewinne entsprechend weiter auszubauen. Und was man natürlich nicht vergessen darf, dass natürlich auch Marktplätze, Amazon jetzt als Beispiel, aber auch andere Marktplätze natürlich auch irgendeine Art und Weise Geld verdienen möchten und dann natürlich auch auf entsprechende Provisionsmodelle zum Beispiel zurückgreifen, um halt eben dieses Geschäftsmodell der Marktplätze auch zu finanzieren.
Nun ist ja im Netz, ist meine These, ein regelrechtes Marktplatzfieber ausgebrochen. Immer mehr Handelsketten öffnen ihre Shops, ihre Plattformen auch für Drittanbieter, Otto, Rewe, die Real-Gruppe. Ist das ein Schlüssel zum Erfolg, dieses Kopieren dessen, was Amazon mit so erfolgreich gemacht hat?
Also ich weiß nicht, ob das Kopieren der Schlüssel zum Erfolg ist, aber was man auf jeden Fall sehr, sehr eindeutig sieht, und das sieht man nicht nur im Handel, sondern generell auch in anderen Branchen, ist das Thema Plattformen, wo halt eben Marktplätze ja zugehören, Plattformökonomie ist tatsächlich etwas, was eine neue Art des Geschäftsmodells in dieser digitalen Zeit halt eben ist. Und man sieht natürlich schon, dass, wenn man jetzt mal auch beispielsweise ein Facebook hier als Beispiel heranzieht, dass der Erfolgsfaktor, das Erfolgspotenzial für solche plattformbasierten Geschäftsmodelle sehr, sehr hoch ist. Und natürlich zeigt das Beispiel Amazon jetzt gerade im Handel, dass es halt auch sehr gut funktionieren kann. Da ist es nur natürlich, dass andere Anbieter, andere Händler oder vielleicht auch Hersteller versuchen werden, bei diesen Geschäftsmodellen mit an Bord zu springen.
Geht es auch vielleicht darum, Nischen zu besetzen, die für andere Plattformen vielleicht nicht so attraktiv sind?
Absolut. Also wenn man mal den Blick wegnimmt vom Endkonsumentenfokus, also das Business-to-Consumer-Geschäft und eher im Bereich Geschäftskunden, B2B, also Business-to-Business-Geschäft sich anschaut, da sind vor allen Dingen sehr, sehr viele Nischen, die viel Potenzial bieten für solche Marktplätze, für solche plattformbasierten Geschäftsmodelle. Also da aus unserer Perspektive noch einiges an Potenzial für eben Marktplätze Marktplätze in Nischen.
Der Onlinehandel jubilierte ja auch im vergangenen Jahr wieder im Weihnachtsgeschäft. Liegt das an den Schnäppchen oder vielleicht doch auch am immer größer werdenden Sortiment?
Also ich glaube, zum einen liegt es natürlich erstmal auch an der Jahreszeit und dem Anlass der Weihnachtszeit, dass natürlich da auch entsprechend die Umsätze höher sind. Das war schon immer so. Also solange ich zumindest denken kann und auf der Welt bin, und ich denke auch schon weit davor. Und dass natürlich immer mehr Produkte, auch ich sag mal vielleicht sperrigere Produkte, über den Online-Handel vertrieben und verkauft werden, liegt einfach daran, dass die Online-Zuwächse generell so branchenübergreifend immer noch zunehmen, zumindest auf der absoluten Ebene. Immer mehr Menschen kaufen einfach online ein, das sehen wir also auch da. Die Zuwächse sind immer noch sehr enorm, und das hat natürlich auch durchaus nochmal was mit der Preisgestaltung in der Vorweihnachtszeit zu tun. Beispielsweise den Cyber Monday oder auch den Black Friday, die werden natürlich auch mittlerweile sehr geschickt in ins Weihnachtsgeschäft integriert. Daran wird es natürlich auch liegen.
Ja. Ich denke, es ist eine große Herausforderung, so einen Marketplace, so einen Marktplatz auf die Beine zu stellen, technisch vor allem auch. Für welche Shop-Anbieter lohnt sich das denn überhaupt?
Also einen eigenen Marktplatz auf die Beine zu stellen, das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Das erfordert sehr, sehr hohe Investitionen, vor allen Dingen in das ganze Thema Technologie, IT und natürlich auch datengetriebene Technologien. Man sieht natürlich auch, wenn man sich mal anschaut, wer aktuell versucht, sagen wir mal, sein Geschäftsmodell, um den Marktplatz zu erweitern. Das ist, wie Sie schon sagten, Real, ein Rewe, ein Douglas, ein Otto, ein Zalando. Das sind halt eben auch die großen und auch umsatzstarken Händler. Das liegt einfach daran, dass die Investitionen in einen eigenen Marktplatz entsprechend hoch sind. Daher muss man das schon sehr, sehr genau prüfen als Händler, ob das eine Option ist oder ob man vielleicht im ersten Schritt sich erstmal überlegen sollte, auf welchen Marktplätzen bin ich denn eigentlich aktiv und auf welchen Marktplätzen kann ich halt eben auch letztendlich attraktive Umsätze realisieren, weil dort halt eben auch meine Zielkunden unterwegs sind.
Was bedeutet denn der Einkauf auf so einem Marketplace für mich als Kunden, wenn was schief geht? Man kennt das ja leider auch von Amazon, dass hier und da mal windige Anbieter unterwegs sind. Wer ist denn mein Ansprechpartner, wenn mal was nicht funktioniert?
Das kommt tatsächlich ganz auf den Marktplatz an, das muss man leider mal sagen. Also Amazon, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie so erfolgreich sind, hat natürlich einen sehr, sehr hochwertigen Kundenservice an der Stelle. Wenn ich etwas bei Amazon gekauft habe, auch in der Regel, wenn ich es auf dem Marketplace gekauft habe, kann ich mich an Amazon wenden und habe also da auch einen entsprechenden Ansprechpartner mit einem Callcenter dahinter, der sich dann um mein Anliegen kümmert und sich auch um die, ich sage mal, beispielsweise Rückabwicklung oder ähnliches bemüht. Es gibt aber auch andere Varianten, beispielsweise Wish, einer der, eher neueren Marktplätze, die sich aber auch immer zunehmender Beliebtheit erfreuen. Das ist genau umgekehrt. Wish beispielsweise versteht sich nur als Vermittler zwischen Endkunde und Händler. Wenn ich da also ein defektes Gerät oder Produkt zugeschickt bekommen habe, muss ich mich halt immer direkt an den Händler wenden. Und das führt natürlich an sehr, sehr vielen Stellen durchaus schon mal zu Problemen, weil natürlich nicht jeder Händler da auch eine qualitativen Service bietet, um halt eben zum Beispiel die Rückabwicklung oder ähnliches richtig zu gestalten.
Nun drängen ja immer mehr Anbieter mit diesem Modell Marketplace auf den Markt. Sie haben es eben auch nochmal erwähnt, die Supermarkt Kette Real, Tierfuttervertreiber Fressnapf ist im Moment ganz vorne mit dabei und viele mehr. Ist denn im Netz genug Platz für alle da?
Ja, also ich würde sagen, eine gewisse Zeit lang können sich bestimmt alle in irgendeiner Art und Weise an dieser neuen Entwicklung bereichern. Tendenziell muss man aber schon sagen, dass in der Plattformökonomie die Tendenz, ich würde mal sagen, zumindest zu monopolistischen Tendenzen da ist. Das heißt, wir sehen es zum Beispiel im Bereich Social Media. Facebook ist da mittlerweile ja einfach wirklich fast einzige Anlaufstelle. Ähnliches sieht man ja aktuell dann auch im Bereich Handel. Amazon hat sich da auch sehr, sehr schnell sehr hoch in den Top-Marktplätzen platziert. Und wir haben halt eben hier diese Tendenz zum Abschneiden des Kundenzugangs. Also das sehen wir gerade bei Amazon sehr, sehr deutlich. Ist man erstmal Kunde, ist man sogar vielleicht erstmal Prime-Kunde, ist natürlich das Ausweichpotenzial auf andere Online-Shops zum Beispiel meistens schon wesentlich geringer. Das heißt also da dieses Thema Tendenzen zur Monopolbildung sind auf jeden Fall da. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wer gewinnt dann letztendlich das Rennen.
Das heißt, es werden eine Handvoll Platzhirsche irgendwann übrig bleiben am Ende des Tages?
Es kann auf jeden Fall so kommen, ja. Also ich denke, man muss natürlich unterscheiden, über welche Märkte, über welche Branchen reden wir. Wir hatten vorhin schon das Thema Nische. Ich glaube, dass gerade Nischen wirklich viel, viel Potenzial bieten, um auch durchaus mehrere Marktplätze zu vertragen. Aber man muss halt eben auch ganz klar sagen, dass gerade in den großen Branchen wie beispielsweise Consumer Electronics oder eben auch Fashion, man ja schon sehr, sehr eindeutig sieht, dass letztendlich die großen Platzhirsche die Branche zumindest aktuell erstmal dominieren.
Wenn nun, wovon wir ja, glaube ich, ausgehen dürfen, der Onlinehandel weiter boomt, diese Marketplace-Plattformen durchs Netz wuchern, wird doch Amazon irgendwann reagieren müssen. Was ist denn da zu erwarten? Amazon überlegt ja dieser Tage auch wieder in den stationären Handel oder erstmalig in den stationären Handel einzusteigen, will klassische Ladengeschäfte eröffnen. Halten Sie das für realistisch?
Also wenn man sich Amazon anschaut, dann muss man natürlich auch, finde ich mal, wirklich die Augen weit aufmachen, weil Amazon besteht ja letztendlich nicht nur aus seinem Handelsgeschäft und aus seinem Marketplace. Das Geschäftsmodell Amazon ist mittlerweile einfach sehr, sehr groß. Wir haben das ganze Thema Prime-Modell, wir haben aber auch eben beispielsweise die Kindle-Aktion, wir haben aber auch, sehen bei Amazon auch sehr, sehr viele Investitionen in den Bereich Logistik, wo sie sehr, sehr stark im Moment reingehen. Wir haben Amazon Web Services, also sehr, sehr viele Geschäftsmodelle, die eigentlich dazu beitragen, dass die Handelstätigkeiten auch weiter unterstützt werden können. Insofern bin ich zum einen der Meinung, wenn Amazon sich vornimmt, in den stationären Handel zu gehen, dass sie es auch schaffen, weil sie eine sehr, sehr hohe Investitionskraft und Investitionsbereitschaft haben. Und auf der anderen Seite kann ich mir halt eben auch gut vorstellen, dass sich Amazon schon bereits überlegt hat, was eigentlich die nächsten Schritte sind, um seinen Umsatz weiter zu erhöhen. Und ob da Investitionen in den stationären Handel jetzt an oberster Stelle stehen, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ich glaube, wir werden überrascht sein, womit Amazon in den nächsten Jahren noch aufwarten wird.
Ganz zum Schluss die Frage, Frau Schmelter, wenn wir alle weiter wie wild online einkaufen, dann muss doch eine Branche mitwachsen, die damit offensichtlich ein großes Problem hat. Ich rede von den Lieferdiensten, die Beschwerden über zu späte, gar nicht oder beschädigt angelieferte Waren über Produkte gehen durch die Decke. Was muss denn da passieren?
Ja, ich denke, dass die Branche tatsächlich diejenige ist, die sich jetzt am nächsten überlegen muss, was passiert eigentlich an disruptiven Veränderungen. Wir sehen natürlich sehr, sehr deutlich, dass halt einfach die Zuwächse im Online-Handel in der Branche zu Schwierigkeiten führen. Viele Anbieter versuchen natürlich auch mit neuen Konzepten, mit neuen Ideen dem Ganzen Herr zu werden und Problemen entgegenzuwirken. Letztendlich muss man aber sagen, dass wir da auch einfach gespannt sind, wie zum Beispiel ein Amazon in dieser Branche Veränderungen herbeiführen wird und dort agieren wird. wird, weil eben gerade Amazon natürlich jetzt auch schon einen eigenen Logistikdienst aufbaut und einen Lieferservice aufbaut. Und da muss man natürlich sehen, inwieweit eigentlich, sage mal, eher externe Marktteilnehmer diese Branche in den nächsten Jahren verändern werden.
Der Platzhirsch Amazon bekommt Konkurrenz. Immer mehr große Verkaufsplattformen im Internet kopieren das Erfolgsrezept Marktplatz. E-Commerce-Händler schlüpfen unter das Dach eines großen Unternehmens, um dort ihre Produkte online zu verkaufen. Ich habe darüber mit Franziska Ulbricht vom Händlerbund gesprochen, der rund 80.000 E-Commerce-Firmen vertritt. Und am Schluss hat Maylin Schmelter ihre Einschätzungen dazu geliefert. Sie ist stellvertretende Bereichsleiterin am Institut für Handelsforschung in Köln. Das war HR Info Netzwelt, gibt's jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.